mittelalterliche Mystikerinnen, Leben und Wirken frommer Frauen.
Man hat sie wohlwollend belächelt oder für verrückt erklärt, man hat sie zu Heiligen erhoben oder als Ketzerinnen verbrannt. Jene uns kaum noch bekannten Mystikerinnen des Mittelalters. Zu befremdlich erscheinen uns ihre Erfahrungen, und so lassen wir sie in unserer Erinnerung herumgeistern zwischen Klosterspital und Klosterkirche. In Wirklichkeit waren Mystikerinnen Gestalten von erstaunlicher Vitalität. Das zeigt sich besonders bei Hildegard von Bingen, die als Vorbotin einer mystischen Frauenbewegung angesehen werden muss.
Ihren Lebensweg nehmen wir auf im Jahr 1106, als eine seltsame Prozession auf den Disibodenberg zog, dort wo der Glan in die Nahe mündet, ganz in der Nähe des malerischen Rheinstädtchens Bingen. Hoch zu Ross sah man die adligen Verwandten, die Freunde und Bekannten der Gottesbräute. Auch Priester fanden sich ein. Das einfache Volk der nahen und weiteren Umgebung zog durch die herbstlich bunten Wälder den Disibodenberg hinauf, begierig das Schauspiel der Einmauerung der achtjährigen Hildegard zu erleben. Von diesem Tag an lebt Hildegard als Inkluse, als Eingeschlossene, in unmittelbarer Nähe eines benediktinischen Männerklosters. Ihr Leben geht dahin im immer gleichen Bete und Arbeite der Benediktinerregel. 35 Jahre vergehen auf diese Weise. Ein kärgliches Leben, über das nur spärliche Nachrichten vorliegen. Nichts deutet darauf hin, dass Hildegard zu etwas Besonderem berufen wäre.
Doch dann hat sie eine Vision. Hildegard von Bingen hat dieses für sie umwälzende Erlebnis beschrieben, in der Vorrede ihres ersten Visionswerkes »Wisse die Wege«.
Im Jahre 1141, als ich 42 Jahre und 7 Monate alt war, kam ein feuriges Licht mit Blitzesleuchten vom offenen Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und durchglühte mir Herz und Brust gleich einer Flamme, die jedoch nicht brannte, sondern wärmte, wie die Sonne den Gegenstand erwärmt, auf den sie ihre Strahlen legt.
Doch nicht die Lichtvision war es, die Hildegard zutiefst bestürzte, sondern einen Befehl, den sie insgesamt 6-mal vernimmt.
Schreibe, was du siehst und hörst.
Was sie zutiefst verwirrte, war die Forderung, den Raum privater Innerlichkeit und klösterlicher Begrenztheit zu verlassen und mit Geschriebenem an die Öffentlichkeit zu gehen. Zunächst reagiert sie mit Schweigen und Krankheit.
All dieses sah und hörte ich. Und dennoch, ich weigerte mich zu schreiben. Nicht aus Hartnäckigkeit, sondern aus dem Empfinden meiner Unfähigkeit. Wegen der Zweifelssucht, des Achselzuckens und des mannigfaltigen Geredes der Menschen. Bis Gottes Geißel mich auf das Krankenlager warf.
Dass Hildegard zunächst verstummt, kann nicht verwundern, denn Frauen führten damals ein eingeengtes, ja unterdrücktes Leben. In der Gemeinde hatten sie zu schweigen. Das Priesteramt war ihnen verwehrt. Weltliche und kirchliche Rechtsgeschäfte waren ihnen verboten, der Zugang zu Universitäten versperrt. Und selbst in Klöstern spielten sie durchweg passive Rollen, erst recht eine Inkluse wie Hildegard. Inklusen waren mehr oder weniger nur Anhängsel von Männerklöstern, eher geduldet als respektiert.
Dass Hildegard sich weigert, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist also verständlich. Dass sie erkrankt, überrascht auch nicht. Erstaunlich aber ist, dass sie in dem Moment gesundet, als sie sich entscheidet, ihrer Beauftragung nachzukommen.
Da endlich legte ich, bezwungen durch die vielen Leiden, Hand ans Schreiben.
So sollte es immer bleiben. Alle großen Krankheitskrisen Hildegards entstehen, wenn sie sich ihrer Berufung entzieht. Wenn sie hingegen ihrer Beauftragung treu bleibt, wird sie geheilt.
Welcher Irrtum also, Hildegards Krankheiten aus ihrer visionären Übersensibilität abzuleiten? Welcher Fehlschluss, Hysterie oder Neurose verantwortlich zu machen für ihre Erkrankungen? Gerade dem visionären Auftrag zu folgen, bedeutet für sie Heilung und Bewahrung.
Hildegard hat sich gegen die Missdeutung ihrer Visionen kräftig zur Wehr gesetzt. Wie oft hat sie hören müssen, sie sei verrückt oder besessen? Dagegen schrieb sie:
Die Gesichter, die ich schaue, empfange ich nicht in traumhaften Zuständen, nicht im Schlafe oder in Geistesgestörtheit, nicht mit den Augen des Körpers oder den Ohren des äußeren Menschen und nicht an abgelegenen Orten, sondern wachend, besonnen und mit klarem Geiste, mit den Augen und Ohren des inneren Menschen an allgemein zugänglichen Orten, so wie Gott es will. Wie das geschieht, ist schwer zu verstehen.